Weingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 9. Oktober. Falls Sie Verlogenheit in der Politik hassen, dann sollten Sie jetzt schnell noch abschalten, oder? Sie müssen ganz, ganz tapfer sein. Worum geht's? Donald Trump würdigte die Leistung der kurdischen Kämpfer im Kampf gegen den Islamischen Staat vor ziemlich genau einem Jahr mit wunderschönen Worten. Und die klangen so.
They fought with us, they died with us, but they're great people. And we have not forget. We don't forget, I don't forget.
Das war kein normales Lob, das war ein Treueschwur. Und jetzt hat er die Kurden vergessen. Donald Trump will die US-Truppen aus dem Norden Syriens zurückziehen, denn eigentlich sollte es ja nur ein ganz kurzer Einsatz werden. Das hat er nicht den Kurden, wohl aber seinen Wählern versprochen.
We've been in Syria for many years. You know, Syria was supposed to be a short-term hit. Just a very short-term hit and we were supposed to be in and out. We want to bring our troops back home.
Er sieht jetzt andere Länder in der Verantwortung, sich im Kampf gegen den IS zu engagieren.
Russia, it's Turkey, it's Iran, it's Iraq, and it's Syria, and anybody else in the neighborhood. Okay, we call it the neighborhood. It's not a friendly neighborhood.
Und die Kurden stehen als die nützlichen Idioten der Amerikaner da. Ihr Lohn ist der Verrat, die Währung, in der sie womöglich in den nächsten Monaten bezahlen werden, das eigene Leben. Denn auf der anderen Seite der Grenze steht das türkische Militär bereit, den Platz der Amerikaner als Ordnungsmacht einzunehmen. Und für Erdogan sind die Kurden nun mal keine Verbündete, sondern Verbrecher. Ihren Wunsch nach einem separaten Kurdenstaat versuchte er ihn schon seit langem auszutreiben mit Folter, Gefängnis, Krieg. Trump wusste genau, was er da tat. Über die Situation in der mehrheitlich von Kurden bewohnten Region Nordostsyriens an der türkisch-syrischen Grenze habe ich mit Thomas McClure gesprochen, einem 25-jährigen Grundschullehrer aus Manchester. Seit anderthalb Jahren lebt Thomas in dieser Region und arbeitet für das Rojava Information Center. Dessen Mission ist es, im Propagandakrieg zwischen den Mächten der Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen oder, falls das nicht ganz möglich sein sollte, zumindest die Annäherung an sie zu versuchen. Und natürlich wollte ich von Thomas wissen, wie es den Menschen gerade geht.
People here are confused. And of course, I think people here feel very vulnerable, that live the ordinary people here.
Die Leute hier sind ängstlich und protestieren, sagt er. Sie sind verunsichert und natürlich haben sie die Sorge, dass sie den Preis für diese Entscheidung aus Washington zahlen werden. Andererseits, sagt er, gebe es Demonstrationen vor dem UN-Gebäude und den Militärcamps der Amerikaner. Die Demonstranten hoffen, dass ihre Stimmen gehört werden und dass die Amerikaner sich doch noch umbesinnen und die Truppen sie nicht im Stich lassen. Gefährlich sei die Situation nicht nur für die Kurden, sagt Thomas McClure, sondern auch für die vielen Bürgerkriegsflüchtlinge, die sich in diesen Zipfel des Landes zurückgezogen haben.
There are big cities here. About a million refugees have already traveled here.
Rund 1 Million Flüchtlinge, sagt er, sind inzwischen von überall aus Syrien hierher gekommen. Aus Homs, Damaskus, Aleppo, weil es hier bisher am sichersten war. Ohne die Unterdrückung des Regimes von Assad und ohne die Bedrohung durch Dschihadisten. Und all diesen Leuten, sagt er, droht die Vertreibung zum zweiten oder auch dritten Mal in ihrem Leben.
For the second time or even the third time in their lives, be driven out.
Unsere Themen heute. Nicht mehr lange und die SPD wird vom Erdboden verschwunden sein, sagt Forsa-Chef Manfred Güllner. Und Ralf Stegner, der Vize der SPD und vielleicht neue Vorsitzende der Partei, widerspricht.
Ich glaube, was sich auflöst, sind die Reste von demoskopischem Sachverstand bei Herrn Güllner. Aber jedenfalls ist die Behauptung, die Sozialdemokratie löse sich auf, großer Quatsch.
Wir hören den Kabarettisten Dieter Nuhr, der wegen eines kleinen bösen Scherzes über Greta Thunberg plötzlich einen Sturm der Empörung erlebt.
Problem ist wirklich, dass Humor für Linke immer dann gut ist, wenn er Rechte trifft. Und ich bemühe mich in meiner Sendung in alle Richtungen auszuteilen. Deswegen bin ich für Rechte gern linker Hetzer und für Linke bin ich AfDler.
Außerdem, unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet, was die neue Chefin des IMF, des Weltwährungsfonds, die Nachfolgerin von Christine Lagarde, der Welt zu berichten hat. Und wir sprechen über eine revolutionäre Entscheidung beim Deutschen Fernsehpreis und applaudieren einem großartigen Fußballer, der in den Ruhestand gehen möchte. Manfred Güllner, Chef des Forschungsinstituts Forsa, das er noch dazu auch gegründet hat, versetzt die SPD, wieder mal muss man sagen, in Aufregung. In großer Düsternis beschrieb er die Situation von Deutschlands ältester Partei. Zitat: Die SPD ist in Auflösung begriffen, sagt Güllner. Ein neuer Vorsitzender wird das nicht verändern. So der Altmeister der Demoskopie gegenüber der neuen Osnabrücker Zeitung. Und auch einen gestandenen Journalisten wie Heribert Prantl scheint die Situation der SPD um den Schlaf zu bringen.
Die SPD wird aus dieser Koalition, aus dieser großen Koalition, die immer kleiner wird, aussteigen. Sie wird mit dem Mut der Verzweiflung in die Opposition gehen, um dort wieder zu einer Partei zu werden, die als soziale Partei wahrgenommen wird, die die Ungleichheit in Deutschland, die immer größer wird, beheben will.
Grund genug, bei SPD-Vize Ralf Stegner anzurufen, zumal es ja einen richtigen SPD-Chef derzeit gar nicht gibt. Und bei Stegner wollte ich doch mal hören und fühlen, wie ein Sozialdemokrat in Auflösung so klingt. Einen schönen guten Morgen, Ralf Stegner.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Die SPD löst sich auch, sagt der Demoskop Manfred Güllner. Da wollte ich einfach bei Ihnen schnell mal den Puls fühlen. Sie leben noch, oder?
Total. Ich glaube, was sich auflöst, sind die Reste von demoskopischem Sachverstand bei Herrn Güllner, der ja nun schon lange SPD-Mitglied ist und noch viel länger unser Ende prognostiziert. Und ich glaube, irgendwie mit seiner Partei hadert. Ich weiß gar nicht, warum der noch Mitglied ist. Aber jedenfalls ist die Behauptung, die Sozialdemokratie löse sich auf, großer Quatsch. Und auch die Analyse, die dahinter steckt. Er sagt ja, wir würden einen Linkskurs fahren, der verheerend sei, ist großer Unfug.
Er sagt, 13 Millionen Wähler seien verloren gegangen. Ich glaube, das zumindest ist Faktum seit 1998. Wo sind die denn alle hin eigentlich?
Naja, der Agenda-Kurs von Gerhard Schröder, der hat uns 13 Millionen Wähler und ein Drittel unserer Mitglieder gekostet. Und die Gründung der Linkspartei nebenbei bemerkt auch noch mitbefördert. Also ich glaube, dass viele unserer Wählerinnen und Wähler sich nicht mehr aufgehoben fühlten bei der SPD. Und die Antwort ist eben genau nicht die, mehr von der Medizin, wenn die uns schon halb ums Leben gebracht hat. Ist gar keine Frage, dass die Sozialdemokratie beteiligt war, die Arbeitslosigkeit abzusenken, die ja sehr hoch war. Trotzdem kann man nicht verhehlen, dass es etliche Fehler gegeben hat. Wir haben allzu viel von den neoliberalen Rezepten übernommen. Das haben uns die Wählerinnen und Wähler übel genommen. Und Herr Güllner schlägt im Kern vor, wir sollten mehr davon machen. Dann allerdings wäre der Tod wahrscheinlich ziemlich gewiss, wenn wir Herrn Güllner folgen würden, aber das tun wir erfreulicherweise nicht.
Aber wenn Gerhard Schröder uns jetzt zuhören würde, dann würde er sagen, liebe Freunde, ich hatte damals noch eine solide Mehrheit mit Rot-Grün und das, was ihr danach gemacht habt, nämlich die Große Koalition, das heißt mit dem eigentlichen Antagonisten, der in der Demokratie ja nur dann zur Verfügung steht, wenn wirklich Notzeiten angebrochen sind, also Ausnahmefälle von historischer Dimension, mit dem habt ihr euch jetzt zum dritten Mal ins Bett gelegt, ihr seid selber schuld.
Das glaube ich nicht. Koalitionen sind taktische Fragen. Der Fehler ist längst vor der Großen Koalition gemacht worden. Es braucht eine Volkspartei Mitte-Links, die SPD, die deutlich unterscheidbar ist von der Union. Dafür treten ja ein Teil der Bewerber und Bewerber für den Parteivorsitz jetzt auch ein. Gesine Schwan und ich zum Beispiel, wir treten dafür ein, dass es einen klaren Kurs gibt als linke Volkspartei SPD, übrigens auch mit einer Parteiführung, die unabhängig von Regierungsämtern ist, sodass sie auch stark genug ist, mit Kreuz zu sagen, wir gehen raus oder wir bleiben drin. Aber die Koalition selbst ist nicht die Ursache unseres Problems, sondern die Politik, die vorher eingeleitet worden ist.
Also wenn wir den Blick noch mal eine Sekunde weiten und das Land verlassen, also unser eigenes Land verlassen, und wir gucken mal nach Italien, wo Herr Renzi gerade die Sozialdemokratie verlassen hat. Wir gucken in die Niederlande, wo die Sozialdemokratie unter Wim Kok eine große Zeit hatte und den Ministerpräsidenten gestellt hat und heute, ich glaube, knapp einstellig ist. Wir gucken nach London, wo Jeremy Corbyn auch weit, weit davon entfernt ist, an die Zeiten von Tony Blair anzuschließen. Also kann es sein, dass das sozialdemokratische Zeitalter auch mit dem Abdanken der Facharbeiterschaft und dem Zuendegehen des Industriezeitalters was zu tun hat?
Also natürlich reden wir über globale Verwerfungen und über die Probleme, die auch mit Veränderungsängsten verbunden sind, ob das Globalisierung, Digitalisierung oder andere Fragen, Migrationsbewegung oder andere Fragen sind. Trotzdem überall da, wo die Sozialdemokratie deutliche sozialdemokratische Antworten darauf gibt, das kann man jetzt in Portugal zum Beispiel sehen, sind wir jedenfalls erfolgreicher als dort, wo wir mittig daherkommen und glauben, wir müssen uns der Union anpassen oder so eine ähnliche Politik machen wie die Konservativen. Der Björn Engel hat mal gesagt, in der sogenannten Mitte ist es so eng, da gibt es nur noch Stehplätze. Und ich glaube, wir müssen uns um die Probleme kümmern, die ein Großteil der Menschen, auch wenn die Milieus schwieriger geworden sind, haben. Und die lauten heute eben handlungsfähiger Staat. Dass der Job sicher ist, dass die Rente reicht, dass für die Pflege der Eltern gesorgt wird oder die Ausbildung der Kinder. All solche Themen, um die muss man sich kümmern. Und deswegen glaube ich nicht, dass man 1:1 kopieren kann, was in den 70er Jahren war. Aber deutlich stärker als die 13%, 14%, 15% in den Umfragen würden wir sehr wohl sein mit einem klaren Kurs als linke Volkspartei. Den haben wir seit Gerd Schröders Zeiten verlassen, also deutlich vor der Großen Koalition. Und die Große Koalition hat unsere Probleme eigentlich nur verstärkt. Und in der Tat, das ist im globalen Zusammenhang zu sehen. Deswegen geht das auch sicherlich nicht schnell. Aber jedenfalls taugt das Rezept von Herrn Göllner nichts, der sagt, wir müssten weiter nach rechts rücken. Das ist definitiv falsch.
Ich bedanke mich für das Gespräch, wünsche einen fröhlichen Tag. Tschüss, Ralf Stegner.
Ihnen auch. Tschüss.
Es wäre die Krönung der Klimagöttin. Kommenden Freitag wird parallel zu den Schüler-Klima-Demos bekannt gegeben, wer den Friedensnobelpreis gewinnt. Laut den Buchmachern, also jenen Menschen, die darauf gemeinerweise Wetten abschließen, hat Greta Thunberg die besten Chancen. Das wäre ja mal was. Die 16-Jährige ist das Gesicht einer neuen Bewegung, die sich die Rettung des Klimas auf die Fahnen und die Transparente geschrieben hat. Alles schön und gut, leider haben manche Greta-Fans bei all dem etwas ganz Wichtiges vergessen. Die Gelassenheit und den Humor. Das hat jetzt der Kabarettist Dieter Nuhr schmerzhaft erfahren müssen, denn der machte in seiner ARD-Sendung eine satirische Anmerkung.
Ich bin gespannt, was Greta macht, wenn es kalt wird. Heizen kann es ja wohl nicht sein.
Und dann setzte er noch einen drauf.
How dare you, hat sie gesagt. Wie könnt ihr es wagen? Ja. Und ja, wir müssen diese Kritik ernst nehmen. Wir haben eine Welt geschaffen, in der 7,5 Milliarden Menschen bei wachsendem Wohlstand und wachsender Gesundheit immer älter werden. Das ist beschämend. Eine Welt, in der über 90% der Kinder zur Schule gehen, Mädchen wie Jungen, aber der Klimawandel kommt. Und Greta will, dass wir in Panik geraten. Nun war Panik eigentlich noch nie ein guter Ratgeber. Aber natürlich muss was passieren. Ich werde, weil meine Tochter zu den Freitagsdemos geht, im Kinderzimmer nicht mehr heizen.
Dafür gab es einen Sturm der Entrüstung im Internet, wo sonst. Vor allem bei Twitter zeigten sich viele Menschen ganz entsetzt und wurden zum Teil gegenüber Dieter Nuhr sehr beleidigt. Das schreckt einen wie Nuhr natürlich nicht ab. Aber nachdenklich macht es ihn schon. Mein Kollege Michael Bröker hat ihn zu uns ins Berliner Podcast-Studio eingeladen und mit ihm gesprochen. Über Satire und was Satire darf und auch über die oft übellaunige Debattenkultur in Deutschland.
Ja, schönen guten Tag, Herr Nuhr. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Hallo, morgen.
Herr Nuhr, was darf Satire, hat Kurt Tucholsky 1919 gefragt und geantwortet mit alles. Stimmt das heute eigentlich noch?
Ich habe immer gesagt, dass Satire eigentlich nicht alles darf. Satire darf genau das, was andere auch dürfen. Also körperliche Gewalt ist verboten, glaube ich. Ich habe den Spruch immer ein bisschen dumm gefunden, weil ich denke, dass es keine Sonderrechte gibt für jemanden, der einfach Satire drüber schreibt. Jeder hat das gleiche Recht und das gilt auch für Satiriker.
Und haben Sie sich an einer 16-jährigen Klimaaktivistin mit einem Gag abgearbeitet, den manche witzig finden, manche nicht? Und dadurch im Netz und bei vielen auch Kritikern in den Medien für einen kleinen Sturm der Entrüstung gesorgt. Hat Sie das überrascht?
In der Massivität ja. Ansonsten überrascht mich eigentlich wenig. Das sind ja eskalierende Prozesse. Und der Witz war eigentlich gut, es wird nur schlecht, wenn man ihn erklären muss. Eigentlich drückt der Witz genau das aus, was das Problem der Bewegung ist, nämlich, dass den jungen Menschen meist gar nicht klar ist, dass das, was auf sie zukommt, wenn ihre Forderungen erfüllt werden, ungemütlich werden könnte. zum Beispiel im Winter kalt. Und insofern ist der Witz eigentlich eine gute Form von Satire gewesen. Das ist aber niemandem aufgefallen, außer mir offensichtlich. Ich hätte ihn mir besser selbst erzählt wahrscheinlich. Nein, es ist ganz vielen Leuten aufgefallen, glaube ich, dass der Witz ganz gut war, weil ich auch sehr viel Zustimmung bekommen habe. Nur läuft das dann über andere Kanäle als über die üblichen Empörungskanäle.
Es gibt Kommentare, die gingen in die Richtung AfD-Gesinnungsgenosse und Dummschwätzer. Man hatte das Gefühl, da rollt eine regelrechte Wutwelle auf sie zu. Früher gab es schon oft Satire und Kritik, wenn ich an den Helmut Kohl denke, der als Diktator gezeigt wurde, oder der Papst mit dem Urinfleck. Und jetzt hatte man das Gefühl, diese Ikone der Klimabewegung, also das ist nun wirklich ein Tabubruch.
Blasphemie hätte man auch sagen können. Ne? Es ist so, dass ich mich ja dann auch in der nächsten Sendung entschuldigt habe, dass ich nicht wusste, dass ich da einen Gottesdienst mache und keine Satire-Sendung. Und das Problem ist wirklich, dass Humor für Linke immer dann gut ist, wenn er Rechte trifft. Und ich bemühe mich in meiner Sendung in alle Richtungen auszuteilen. Deswegen bin ich für Rechte gern linker Hetzer und für Linke bin ich AfDler, obwohl ich in derselben Sendung natürlich, ich achte indessen sogar auf Ausgewogenheit, damit ich nicht in die falschen Ecken gesteckt werde, damit ich auch den Beifall nicht von der falschen Seite kriege. Es gibt keine Sendung bei mir, wo es nicht auch irgendwo gegen die AfD geht. Und ich glaube, dass ich der AfD mit meinem satirischen Handeln sehr geschadet habe in den letzten Jahren. Und das macht mich auch nicht wenig stolz, ehrlich gesagt. Und wenn ich dann in diese Ecke gestellt werde, dann ist das einfach so unterirdisch und dumm. Und es geht einfach darum, nicht zu argumentieren, sondern zu etikettieren. Das ist die übliche Art der Auseinandersetzung heute. Das heißt, man sagt nicht, das war falsch, weil, sondern man etikettiert den anderen als rechts, links, homophob, frauenfeindlich, was sonst so anliegt. Und das ist einfach idiotisch, ist aber die übliche unfaire Form der Auseinandersetzung, auch im Journalismus heute. Der Journalismus ist da mit Sicherheit gerade in dieser ganzen Ecke Printmedien, Lokalzeitungen oder so auch auf einem Tiefpunkt angekommen und eigentlich wird in weiten Strecken ja auch zum Verstärker der Internethysterie.
Medienschelte lehnen wir natürlich hier ab, Herr Nuhr, aber nochmal zurück zu dem linken
Lager. Das ist ja auch eine neue Form von Medium hier, die ihre Berechtigung hat, aber es ist ja in Lokalredaktionen so, dass inzwischen morgens geguckt wird, was bei Twitter trendet. Und das geht dann in die Zeitung, das heißt, was früher eine Redaktion war, ist heute die Verstärkung des Wutbürgertums im Internet.
Haben Sie sich vielleicht mit der 16-Jährigen vielleicht einfach das falsche Opfer ausgesucht?
Ganz sicher nicht. Ich glaube, ich habe mir die mächtigste Frau der Welt ausgesucht als Opfer. Und ich halte diesen Vorwurf, ich hätte mich einer 16-Jährigen vergriffen, für völlig idiotisch. Diese Frau trifft sich mit den Staatschefs der Welt. Sie hat maßgeblichen Einfluss auf die Meinungsbildung der Welt. Und ich meine das ernst, wenn ich sage, es ist wahrscheinlich momentan die mächtigste Frau der Welt. Und wenn man dann argumentiert, die ist aber erst 16, das ist natürlich ein Witz. Die will unsere Wirtschaftsordnung umkrempeln oder der Apparat, der hinter ihr steht, der ihr dabei hilft. Diese Menschen wollen, dass wir ganz anders leben ab morgen am besten. Und ich halte das für sehr gefährlich, was die Forderungen dieser Bewegung angeht. Ich bin sehr dafür, dass diese Bewegung jeden Freitag auf der Straße stehen soll. Ich finde das gut, das sage ich übrigens auch in der Sendung, habe ich auch in der Sendung gesagt. Weil ich glaube, dass Zug in die ganze Geschichte kommt. Wir reden seit 40 Jahren über Klimawandel, da muss jetzt langsam was passieren, da müssen Innovationen her, auch technologischer Art, das finde ich alles gut. Aber die Forderungen der Bewegung laufen darauf hinaus, dass wir die Welthandelsordnung auflösen. Und wenn das passiert, dann haben wir nicht Millionen, sondern Milliarden Tote. Und das läuft auch auf den Dritten Weltkrieg raus, wenn das wirklich passieren würde. Natürlich wird es nicht passieren. Insofern ist aber das, was ich gesagt habe, absolut realistisch und nicht mal satirische Übertreibung. Und wenn man dann, wenn jemand so etwas fordert, damit argumentiert, dass die das fordert, erst 16 ist, dann ist das lächerlich, weil hier wird gerade die Welt umgekrempelt. Und es kann doch nicht sein, dass ich diejenige, die die Welt umkrempeln möchte, nicht satirisch angreifen darf, weil sie noch nicht volljährig ist. Wenn sie noch nicht volljährig ist und nicht angegriffen werden möchte, dann soll sie zu Hause bleiben, bis sie volljährig ist und soll dann mit ihrem Protest anfangen.
Ich verstehe, Satire muss wehtun, aber Sie klingen jetzt auch wie ein eigener politischer Aktivist, der sagt, wenn wir die Radikalität der Forderung von Fridays for Future übernehmen würden, kommt es zu einem dritten Weltkrieg. Ist das nicht etwas zu übertrieben?
Ich habe nicht die Klimabewegung als Beginn des Dritten Weltkriegs bezeichnet, sondern ich habe gesagt, wenn diese Forderungen so einfach durchgeführt wurden, wie sie gefordert wären, dann hätten wir in der Tat kriegerische Probleme, weil dann die Weltwirtschaftsordnung zusammenbrechen würde. Es geht darum,
nur noch lokal einzukaufen. Die Greta selber fliegt nicht, bewegt sich nicht mit Verkehrsmitteln, sondern benutzt ein Segelboot. Wenn das verlangt wird, dass wir keine Flugzeuge mehr benutzen, dass wir keine Frachtschiffe mehr benutzen, dann sind wir selbstverständlich in einer weltpolitischen Situation, wo Milliarden Menschen sterben, weil dann die Handelswege zusammenbrechen, weil die Wirtschaftsordnung zusammenbricht, weil gerade in den Schwellenländern Menschen aus dem Produktionsprozess rausfallen, und zwar in riesigen Massen. Das hat mit politischem Aktivismus nichts zu tun. Es geht darum, dass diese Forderungen irreal sind. Und das muss ja mal irgendjemand auch mal sagen dürfen. Es ist ja kein Problem, wenn man Forderungen stellt, die nicht erfüllbar sind, aber da muss man sie zur Diskussion bereitstellen. Ja? Dann halte ich das für einen argumentativen Beitrag und nicht für eine Zumutung oder etwas, wofür man beschimpft wird, sondern man hätte auch versuchen können zu verstehen, was ich gesagt habe. Natürlich ist das, was ich sage, immer auf der Grenze zwischen Satire, dann gibt's Pointen zwischendurch, dann gibt's wieder ernste Teile. Das ist die Form von Satire, wie ich sie verstehe, wie sie sich mit der Welt auseinanderzusetzen hat. Das ist meine Art, mit den Dingen umzugehen. Und es gibt viele Leute, die das diskreditieren wollen, weil es ihnen nicht in den politischen Kosmos passt. Und diese Diskreditierung erfolgt meistens auf unredliche Art und Weise, nämlich mit Etikettierung und nicht mit Argumenten.
Sie haben in Ihrem Programm gesagt, wer Witze macht gegen diese Klimabewegung, gegen den Mainstream, spürt die Macht der Inquisition. Wie meinten Sie das? Wer ist denn der Inquisitor heute in Deutschland?
Die Meinungsmacher, die meinungsbildenden Menschen in der Szene, im Journalismus. In der Tat habe ich den Begriff Inquisition nicht ganz ernst gemeint, weil ich auch weiß, dass es ein Unterschied ist, ob man bei lebendigem Leib die Haut abgezogen bekommt oder verbrannt wird oder ob man beschimpft wird. Insofern ist es mir jetzt nicht so richtig, ich habe mich nicht richtig verfolgt gefühlt von der Inquisition, sonst säße ich ja jetzt nicht hier auch. Sondern mit Inquisition meinte ich natürlich etwas überzeichnet, dass man das nicht tun darf, was ich tue. Und das wird mir auch an jeder Ecke mitgeteilt von den Medien. Das heißt, ich darf nicht Dinge in Zweifel stellen, über die Konsens besteht, dass sie gut sind.
Wir haben mit Kurt Tucholsky begonnen, wir hören mit ihm auf. Er hat mal gesagt, der Satiriker ist eigentlich ein gekränkter Idealist. Er will die Welt gut haben, obwohl sie so schlecht ist. Sind Sie auch so ein Idealist?
Damit kann ich mich ganz gut anfreunden. Ich bin da ein bisschen naiv, was das angeht, ja.
Vielen Dank, Herr Nuhr.
Danke auch.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Von Berlin nach New York, wo unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski schon auf uns wartet. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Schönen guten Morgen, Gabor.
Die neue Chefin des Internationalen Weltwährungsfonds hat in Washington jetzt ihre erste Rede in dieser neuen Rolle gehalten. Sophie, was war der Kern vom Kern ihrer Botschaft?
Hauptthema, Gabor, war natürlich das nachlassende Wirtschaftswachstum weltweit. Vor diesem Hintergrund ging es vor allem um den Handelskrieg und um mögliche Gegenmittel aus Fiskal- und aus der Geldpolitik. Und es ging ihr um den Klimawandel. Aber alles in allem hat das bei den Börsianern hier die Sorgen bestärkt, die sie sowieso schon haben, und die Kurse sind gefallen. Georgieva hat sehr deutlich gemacht, dass sie besorgt ist.
The time to jump is before your feet get wet. So we better jump. If we wait for the next crisis, it's gonna be late. We need to act now and we also need to act together.
Hauptgrund also die Handelskriege. Sie hat immer wieder gesagt, wie wichtig es sei, zusammen an einer Lösung zu arbeiten, denn ein Handelskrieg habe ausschließlich Verlierer. Neueste IWF-Untersuchungen hat sie auch vorgestellt und die belegen, wie teuer diese Handelskonflikte noch werden könnten. Das globale Bruttoinlandsprodukt könnte bis 2020 um 700 Milliarden US-Dollar schrumpfen. Das entspricht rund 0,8% der globalen Bruttoinlandsprodukte. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, kann aber für einzelne Länder tatsächlich verheerende Folgen wie Massenarbeitslosigkeit bedeuten. Deutschland gehöre zu den wenigen Ländern, die jetzt schon anfangen sollten, mehr auszugeben, um die Wirtschaft anzukurbeln, vor allem durch zusätzliche Ausgaben in den Bereichen Infrastruktur und Forschung.
Wir bleiben nochmal bei der Lage der weltweiten Wirtschaft, denn trotz aller möglichen negativen Folgen macht Donald Trump weiter Druck im Handelskrieg mit China. Worin besteht eigentlich sein neuer Vorstoß?
Er hat nicht nur 28 chinesische Unternehmen auf eine Blacklist gesetzt und so eben den Export an diese Unternehmen erschwert. Auch das hat hier übrigens zu fallenden Kursen beigetragen. Jetzt hat die US-Administration zusätzlich die Idee, den beiden europäischen Hauptkonkurrenten von Telekommunikationsausrüster Huawei großzügige Kredite zu gewähren. Warum? Naja, Nokia und Ericsson könnten so beim 5G-Ausbau wiederum ihren Kunden bessere Finanzierungsbedingungen anbieten. Und das würde natürlich Huaweis Dominanz im weltweiten Markt vielleicht nicht brechen, aber immerhin schmälern. Bisher verkauft Huawei nämlich fast ein Drittel der weltweiten Telekommunikationsausrüstung.
Noch schnell ein Blick auf Wirecard. Dieses DAX-Unternehmen, das viele auch als DAX-Wunder bezeichnen, hat ja bei dir in New York zum Capital Market Day eingeladen. Aber wie kam Wirecard bei den amerikanischen Investoren wirklich an?
Ja, besonders relevant für die Investoren natürlich die Prognosen, die es gegeben hat für das Jahr 2025. Und die haben die Anleger nicht gerade aus dem Häuschen gelockt. An der Börse drehte der Kurs deswegen ins Minus und die Aktie hat zuletzt mehr als 3% verloren. Und Wirecard war damit gestern sogar eines der Schlusslichter bei euch im DAX. Wirecard-CEO Markus Braun prognostiziert zwar Wachstum, mehr Gewinn und auch steigende Umsätze. In 2025 soll der Umsatz mit über 12 Milliarden Euro rund 2 Milliarden Euro größer sein als bisher. Aber zunächst einmal bezweifeln Analysten, dass ein Tech-Unternehmen, das in einer Branche tätig ist, die sich so schnell verändert, überhaupt 5 Jahre in die Zukunft blicken und realistische Prognosen abgeben kann. Und was die nähere Zukunft betrifft, die Jahre 2019 und 2020, da haben einige Analysten mit besseren Aussichten gerechnet.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der Deutsche Fernsehpreis zurückkommt. Und zwar, kaum zu glauben, ins deutsche Fernsehen zurückkommt. Denn die TV-Macher haben sich eines anderen besonnen. Sie haben gemerkt, dass es vielleicht doch gar nicht so schlau war, seit mittlerweile 4 Jahren den Fernsehpreis im Radio zu verleihen, ohne die Veranstaltung also im Fernsehen zu zeigen. Fernsehen nicht mit versteckter, sondern mit ausgeschalteter Kamera. Dafür gab es doch so schöne Momente, zum Beispiel den legendären Auftritt von Marcel Reich-Ranicki.
Ich habe in diesen vielen Jahren viele Literaturpreise bekommen. Und ich habe immer gedankt für diese Preise, wie es sich gehört. Und bitte verzeihen Sie mir, wenn ich offen rede, es hat mir keine Schwierigkeiten bereitet, für die Preise zu danken. Heute bin ich in einer ganz schlimmen Situation. Aber ich möchte auch ganz offen sagen, ich nehme diesen Preis nicht an.
Ab nächsten Jahr wird der Preis also wieder gezeigt, live im Fernsehen, an einem Samstagabend mit brandneuem Konzept, versprechen uns die Fernsehhierarchen. Wahrscheinlich bedeutet das, Thomas Gottschalk wird moderieren und falls der gerade unpässlich ist, muss wieder Günther Jauch ran.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass auch Fußballgötter in Rente gehen. Warum eigentlich? Gestern hat Bastian Schweinsteiger sein Karriereende bekannt gegeben. Der Bundestrainer spricht und hebt nochmal die Vorzüge und vielleicht auch das Spiel seines Lebens hervor.
Wenn der Basti aufhört, dann wird eine Persönlichkeit gehen, wie sie der deutsche Fußball nicht oft erlebt hat. Und ein Spieler auch mit so einer Klasse. Er war sicherlich einer der größten Spieler, die Deutschland hatte. Jedem von uns ist irgendwie ein Bild im Kopf. Und das ist das Spiel Finale in Maracana, Blut überströmt. Er steht immer wieder auf, er kämpft bis zum Umfallen. Er war ein großer Spieler, er war auch eine große Persönlichkeit.
In der Tat ist das unvergessen, dieses WM-Finale im Jahr 2014. Das hat ihn zur Legende und zum Vorbild werden lassen. Bastian Schweinsteiger geht als einer, der in seiner Karriere nun wirklich alles abgeräumt hat. 8-mal deutscher Meister, 7-mal Pokalsieger, Champions League und Weltmeister. Und jetzt beginnt das Leben danach. Und bevor so ein talentierter junger Mann an die deutsche Automatenwirtschaft verloren geht, die ihre gierigen Finger gerne nach unseren Spitzensportlern ausstreckt, sollte beim DFB doch mal einer in der Personalabteilung nachschauen. Wie lange laufen eigentlich noch die Verträge von Löw und von Bierhoff? Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.